Tages 2.
Musik unserer Zeit, Noemi Grad wohl am Mikrofon. Flo Meneses ist die Hauptperson dieses Abends, ein brasilianischer Komponist, 50-jährig. Er war an den diesjährigen Tagen für Neue Musik Zürich Composer in Residence. Verschiedene seiner Werke kamen hier erstmalig zur Aufführung. So etwa La Novità del Suono für Ensemble und Live-Elektronik. Hier ist jetzt Flo Meneses, mit ihm spricht Thomas Adank.
Auffallend ist, Flo Meneses, dass Sie sich so stark für Elektronik interessieren. Eigentlich erstaunt das. Ich weiß, dass Brasilien eine florierende Industrienation ist, aber elektronische Musik, ist das nicht etwas am Rande?
Ich glaube nicht. Bei meiner Zeit, als ich angefangen habe zu studieren, doch. Ne? In den 80er Jahren gab es kein richtiges Studium an den Universitäten und so. Dann habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Damals habe ich ein Stipendium vom DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, gekriegt. Und dann war ich in Köln. In der Zeit gab es wirklich kein Studium an den Universitäten in Brasilien. Oder wenn es gab, gab es privat. Nicht offiziell an den Universitäten und Hochschulen. Dann habe ich diese Chance gehabt, dieses Stipendium zu kriegen und war für 5 Jahre im Kölner Studio für elektronische Musik.
Also in einem Studio, das die ganze Tradition von Stockhausen eigentlich und Eimert kennt.
Genau. Das war ganz wichtig für mich, weil ich habe zum Beispiel mit Geräten gearbeitet, die von Eimert benutzt worden sind. Und das war sehr komisch, weil sehr merkwürdig. Es gab zum Beispiel ein Tempophon, das war ein Laufzeitregler, der kaputt war. Und ich habe mit Marcel Schmidt, der war der Techniker, ein sehr, sehr fantastischer Techniker und Person auch. Er war da, ist immer noch da als Techniker tätig. Und er hat dann das Gerät repariert und ich habe das Gerät benutzt für mein erstes Stück. Dann habe ich so gemacht, dass ich mit bestimmten Geräten gearbeitet habe am Anfang, das in den 80er Jahren, die von Eimert beispielsweise für Epitaphe für Akiki Kuboyama von 61 benutzt hat.
Man muss vielleicht doch noch sagen, dass Herbert Eimert einer der Urväter der deutschen Elektronik gewesen ist. Ja,
ja, der war der Urvater. Ne? Und der Ulrich Humpert, Hans Humpert, sein Nachfolger, der war genau mit derselben Meinung, dass das Studio in Köln für ganz verschiedene Nationalitäten öffnen und um die jungen Leute wie ich nach Deutschland zu bringen, ne? Und um Musik, elektronische Musik zu machen, diese erste Erfahrung mit Elektronik zu haben.
Sie haben das ja dann mitgenommen in Ihr Heimatland nach Brasilien und haben dort, weil keines da war, nehme ich an, ein Studio gegründet. Sie sind also der Gründer des ersten elektronischen Studios in Brasilien, stimmt das?
An den Universitäten, ja. Das erste Studio war das Studio Panorama, das ich offiziell im Juli 1994 gegründet habe.
Die Gründung dieses Studios war notwendig, nehme ich an, weil es damals eben noch nicht so viele Computer im Lande gab, dass man zu Hause komponieren konnte. Oder weshalb haben Sie das gemacht?
Ja, das war eine Mischung, ne? Weil als ich in Köln ankam, gab es viele peripherische Geräte. Nicht? Es war eine Zeit, wo der erste Personalcomputer war der Atari ST. Das war ein sehr primitiv, aber sehr, sehr, in der Zeit da, zur Zeit war es sehr, sehr modern. Der könnte praktisch nur MIDI steuern. Ne? Im Laufe der Zeit war eine richtige Wandlung wahrzunehmen. Ich habe das persönlich erlebt in Deutschland. Ich war von 86 bis 91 da und ich habe genau in dieser Zeit die Mauer zerfallen gesehen. Und dann auch diesen Ersatz von Longplays zu CDs.
Ne? Also LPs, ja.
Ja, genau. In der Zeit war diese Wandlung. Ne? Und auch, was das Studio betrifft, den Ersatz von peripherischen Geräten zu Computer, ne? zum PC. Ne? Und
Wir kommen vielleicht hier zu einem ersten Stück und werden nachher nochmal über elektronische Musik sprechen, verschiedentlich in diesem Porträt. Wir kommen zu Pulsares. Es ist ein live-elektronisches Stück. Entstanden ist es selbstverständlich in Ihrem Studio in Brasilien.
Ja, das ist eine Mischung auch. Ne? Pulsares ist sowohl für Live-Elektronik aufgefasst, als auch mit elektronischen, elektroakustischen Klängen, die zusammen klingen, die ganze Zeit mit dem Ensemble, mit dem kleinen Orchester. Das war nach dem Phänomen der Pulsare gedacht. Ne?
Also dieses astronomische Phänomen, ja?
Genau. Pulsare sind diese Neutronensterne und die rotieren die ganze Zeit, weil die kollapsieren und die emittieren sozusagen periodische Signale hier auf der Erde. Mit der Periodizität und auch mit den rotierenden Klängen um das Publikum wollte ich arbeiten.
Thank you.
Das war Pulsares. Von Ihnen, Flo Meneses, geschrieben haben Sie das im Jahr 2000. Sie haben nicht nur elektronische mit akustischen Klängen vermischt, in diesem fast avantgardistischen Sinne, wie wir das jetzt gehört haben. Sie haben auch, ganz frech würde ich mal sagen, ältere Musik genommen und mit der mal so richtig gespielt.
Das war der Fall bei Mahler in Transgress. Das war ein Risiko für mich, weil es ist sehr schwierig, Zitat zu gebrauchen in der Musik. Sehr problematisch und sehr polemisch, ne? Weil das Zitat wird nur unter ganz spezifischen Situationen im Werk einverkörpert. Das ist immer ein fremder Ausschnitt, der benutzt wird.
Nicht? Das hat ja auch schon Bach gemacht.
Ja, aber nicht immer erfolgreich. Ne? Das war ein Risiko für mich, aber meine Liebe gegenüber dem Werk von Mahler ist so groß, dass ich diese Liebe nicht abneigen könnte. Und dann habe ich mich entschieden, ich werde auch nach einem Meisterwerk wie dem dritten Satz von Sinfonia von Berio, der
auch Mahler zitiert.
Und ganz, ne, einen ganzen Mahler, so, das ist Gerd so von der zweiten Sinfonie, benutzt hat, habe ich mich entschieden, ich werde doch den ersten Satz der neunten Sinfonie benutzt. Und ich habe neu transkribiert, zuerst für zwei Klaviere. Und nach dieser Transkription habe ich dann Mahler in Transgress aufgefasst.
Es ist also eigentlich nicht nur eine Hommage an Mahler, sondern eigentlich auch eine kleine Hommage an Ihren Lehrer, nämlich Luciano Berio.
Das stimmt. Berio war ein riesiger, und ist immer noch, muss ich sagen, ein riesiger Einfluss auf mich, weil ich glaube, die Musik von Berio ist wirklich absolut fantastisch.
Ist es effektiv notwendig, Gustav Mahler zu aktualisieren, oder ist das falsche Wort?
Ich glaube, alle Werke der Geschichte werden aktualisiert. Wenn wir die Musik hören, aktualisieren wir die Musik. Die Musik ist immer anders in unserem Gehör. Und das gehört dazu, dass wir neu denken, neu überdenken, neu nachdenken, was wir geschichtlich als Muster nehmen, ne, für uns.
Es gibt doch das schöne Wort der auskomponierten Interpretation. Ist es sowas?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, wir leben in einem Spiral. Ne? Die Kultur lebt in einem Spiral. Das ist klingt sehr hegelsch, ne? sehr nach Hegel. Aber das ist so, ne? Wir leben in einer Spirale, nicht? Und die Kultur ist eine große Spirale. Und in einer neuen Kurve dieser Spirale reflektieren Werke der Geschichte in uns.
Das hat ja so die Idee des Fortschritts in sich, denn diese Spirale wird ja nicht gegen unten gehen, sondern gegen oben.
Ich habe ein Konzept, das nicht genau mit Fortschritt im Einklang kommt, sondern ein bisschen mehr transgressiv ist. Anstatt ein Progresso, ein Progress, haben wir ein Transgresso, das heißt ein Transgress. Deshalb eben der Titel von Mahler in Transgress. Das ist nicht ein linearer Fortschritt, sondern eine Art Fortsetzung der Spirale der Geschichte, wodurch wir ältere Sachen nehmen und neu denken.
Ich habe zum Beispiel in diesem Stück plötzlich auch an Mantra von Stockhausen gedacht, und zwar wegen der Elektronik.
Das ist natürlich eine Referenz. Das ist da ist ein Bezug natürlich, Mantra, und das ist eine Mischung von Bezügen zu Mahler, zu Berio und zu Stockhausen. Zweifelsohne, das ist so gedacht.
Obwohl das so kompliziert tönt, macht es Spaß, das zu hören.
Ich glaube, das ist interessant, besonders wenn man natürlich das ganze Werk hört, das dauert eine Stunde, und noch die Transkription vorher. Das wurde so aufgefasst, dass die Transkription im ersten Teil des Konzerts gespielt wird, dann eine Pause und dann die Transkription wieder drin in Mahler in Transgress hört. Und da nimmt wirklich eine Metamorphose wahr. Thank you.
Das war Mahler in Transgress. Gespielt hat Alberto Rosado und Vadim Gladkov. Die Elektronik haben sie Flo Meneses bedient. Es gibt auch Werke, die aufs erste Hören hin gar nicht tönen nach Kölner Studio. Es gab nämlich damals ja eine Auseinandersetzung zwischen der französischen Elektronik und der deutschen Elektronik. Die französischen Elektroniker, die haben dann später sowas entwickelt wie die, jetzt tönt kompliziert, akusmatische Musik. Das war François Bell mit ihrem Stück Harmonia das Esferas. Haben er in den Spuren der französischen Elektronik komponiert.
Ja, ist schwierig, das so zu sagen, weil das ist eine Mischung von den Erfahrungen, die ich mit der deutschen Schule der elektronischen Musik gemacht habe und auch mit der Akusmatik natürlich. Ich glaube, wenn wir die Geschichte der elektronischen Musik beobachten, dann gibt es da auch viele akusmatische Werke, obwohl das nicht so genannt wurden, nicht?
Ich sage vielleicht schnell, um was es sich da handelt. Es ist Musik, die für den Raum komponiert ist, und es ist eine Musik, die nicht mit Instrumenten gespielt wird, sondern ausschließlich mit Lautsprechern. Man geht also in ein Konzert und anstelle der Musiker sind im ganzen Raum Lautsprecher unterschiedlichster Art verteilt.
Ja, was ich für sehr wertvoll halte. Daher gibt es einen Unterschied zwischen der französischen Attitüde und der deutschen Attitüde, ne? Die strukturellen, dieser Unterschied zwischen den Raum als einen Spielraum zu denken wie die Franzosen oder der Raum als strukturell zu denken wie die Deutschen. Da muss ich sagen, dass ich beide Seiten sehr, sehr schätze. Aber persönlich ein bisschen mehr strukturell denke. Das heißt, ich komponiere den Raum und unabhängig von dem System, das ich habe, für die Diffusion, das heißt, unabhängig von den Nummern und von der Anzahl von Lautsprechern, denke ich den Raum schon strukturell in der Komposition. Das heißt, es gibt ganz viele Berechnungen oder Überlegungen, musikalische Überlegungen über den Raum, nur über die Räumlichkeit in meiner Musik.
Das ist ja möglich, mit diesen Lautsprechereffekten zu arbeiten, indem man zum Beispiel einen Klang rasend schnell ringsum fliegen lassen kann. Das ist natürlich etwas, das vorher nie möglich war.
Ja, das stimmt. In dem Fall von Harmonia das Esferas. Harmonia das Esferas ist eigentlich die akusmatische Version von Pulsares. Das Material ist genau das Gleiche, ne? Nur das ist eine akusmatische, autonome Version. Das heißt, eine Version nur für Lautsprecher. Und da ist das Material ein bisschen vergrößert, ist größer geworden, so dass das Werk insgesamt 34 Minuten dauert. Die Komposition ist auch ein Risiko drin in der Komposition, weil ich habe mich entschieden, alle Klänge zu rotieren. Die Rotation ist die einfachste Bewegung, die wir haben. Das ist wie ein Sinus bewegen um das Publikum und das ist leicht zu bemerken, ne? Aber trotzdem habe ich viele, viele unterschiedliche Rotationen gemacht und alle Klänge rotieren. Das ist ganz radikal in diesem Sinne.
Vielleicht noch ein Wort ganz kurz. Wie ist es denn, wenn Sie ein Stück machen? Sitzen Sie da ganz allein im Studio bei Nacht und Tag und ohne Licht von außen und konzentrieren sich da auf nichts anderes als dieses Stück, also in einem einsamen Zustand?
Ja. Um ein Werk zu komponieren, und besonders um ein elektroakustisches Werk zu komponieren, muss man wirklich allein sein, mit voller Konzentration, weil man hört wirklich die kleinsten Details der Klänge nicht. Da muss man wirklich still haben und allein sein.
Das und sich abmelden von der Außenwelt.
Ich glaube schon. Das ist ein Auftauchen und ein Eintauchen in das Material, dass man wirklich, das ist eine höchste Konzentration. Da gibt es einen Kontakt, einen engen Kontakt, einen direkten Kontakt vom Komponisten mit dem Klangmaterial direkt, ne? Und das ist wie eine Malerei, ne? wo der Maler den Kontakt mit der Farbe hat, unmittelbar, ne?
Sie haben für eines Ihrer größten Werke, es dauert fast eine Stunde, den Titel Laboratorio gewählt. Da muss ergänzt werden, Ora, diese Silbe in diesem Wort ist groß geschrieben. Man kann also sagen, das Ganze besteht aus Laborarbeit, Orabete und einem Oratorium. Was hat dieser Titel, ist dieser Titel im Nachhinein gekommen oder war das schon bei der Idee dabei?
Bei mir ist so, dass ich nicht komponieren anfange, wenn ich den Titel nicht habe. Das ist kurios, sehr merkwürdig, aber ist so. Ich denke immer an den Titel und dann beginne ich zu komponieren. Ich kann nicht ein Projekt komponieren, ohne zu wissen, wie die Komposition betitelt wird. Das ist für mich ein Teil der Komposition. In dem Fall Laboratorio ist ein laboratorisches Oratorium. Das Wort Ora in der Mitte ist auch sehr eng mit dem Moment verbunden, weil Ora ist in Latein der präzise Moment, ne? Das Jetzt. Laboratorio ist ein sehr komplexes Werk. Ne? Das ist ein elektroakustisches Oratorium, das wirklich in vielen Richtungen sich entwickelt. Und sogar mit einem Plan der Simultaneität. Das heißt, es gibt eine Partitur für den Chor und eine Partitur für das Orchester. Und die werden beide von zwei Dirigenten dirigiert. Das heißt, es gibt ganz bestimmte Synchronisationen sozusagen zwischen beiden Plänen, aber auch eine Autonomie. Und das alles läuft zusammen, gleichzeitig.
Und was auch noch zusammenläuft, ist eine große Sammlung von Zitaten, die Sie selber wahrscheinlich über Jahre gesammelt haben.
Ja, sowohl musikalisch als auch literarisch, nicht? Über die Rede, das Konzept des Racconto, das heißt die Erzählung.
Aber auch über Musik, sind auch Texte, die über Musik sprechen, über Sprache, über Musik, es sind philosophische Reflexionen, eine sehr schwierige Texte.
Ja, und da gibt es einige Konzepte, die sehr wichtig für mich sind, die ich beim Lesen des Werkes von Roman Jakobson gelernt habe. Das ist ein Linguist, der mich immer sehr, sehr bewundert, ne, wenn ich wieder lese und neu lese. Das ist ein genialer Denker, nicht?
Sie haben auch Sigmund Freud zum Beispiel drin. Sie haben Texte drin, die sich in Ihrem späteren Werk auch wieder als Zitate finden. Sind Sie ein Vielleser?
Ich lese viel. Ich lese viel und schreibe viel auch. Ne? Ich schreibe so gerne, wie ich komponiere. Ich mag sehr die Theorie und die Beschreibung meiner Technik und so. Was Freud betrifft, ist sehr interessant. Ich habe Freud den genialen Text Jenseits des Lustprinzips gelesen und da gibt es einen Satz, nur die Neuheit kann die Bedingung des Genusses sein. Das ist natürlich ein Satz, den Freud für die Sexualität der Kinder benutzt hat. Aber wenn man den Satz liest und an der Kunst denkt, bemerkt man, die ganze Theorie von Freud über die Sublimation, das heißt, dieser Satz erklärt die Musik und die Kunst im Allgemeinen. Das heißt, nur die Neuheit und die Suche nach der Neuheit kann die Bedingung des Genusses ausmachen.
Schon, aber Sie sagen ja eigentlich hier diesen Satz von Freud und greifen damit eben nicht in Richtung Zukunft, sondern beziehen sich auf etwas Älteres. Sie machen nicht einen radikalen Schnitt, Sie sind nicht Avantgarde in dem Sinne, dass Sie sagen, es gibt nur ein Vorwärts. Es gibt für Sie sehr wohl auch ein reflektiertes Zurück.
Ja, weil das mit diesem Konzept der Transwärts, wenn ich auf Deutsch versuche zu übersetzen, der Transwärts, nicht vorwärts und nicht rückwärts, sondern Transwärts geht, ne? Das ist unvermeidbar, die Geschichte zu lieben und wieder zu hören und neu zu denken. In der Hinsicht bin ich ein radikaler Komponist, glaube ich, der aber die Geschichte liebt. Origine immemoriale di un racconto. Temporalità dell'espansione integrante ed agonistica di un parlare. Tanto inevitabile, tanto inevitabile.
Das war ein Ausschnitt aus Laboratorio, ein elektronisches Oratorium von Ihnen, Flo Meneses. Wenn man schaut, wer Sie so sind in Publikationen über zeitgenössische Musik, kommt ein Begriff immer wieder vor bei Ihnen, Flo Meneses: Maximalismo. Ich kenne den amerikanischen, auch den europäischen Minimalismus, sei es in der Bildkunst, sei es in der Musik. Und Sie schreiben jetzt einen musikalischen Maximalismus. Was ist das?
Das ist ein Konzept, das ich in 1983 für meine Musik benutzt habe, zum ersten Mal. Ich war 21 Jahre alt. Das war vor der Mode des Komplexismus oder der Neocomplexity. Hat eine Beziehung damit, weil das ist eine Verteidigung der Komplexität, aber immer in einem sehr klaren phänomenologischen Standpunkt. Das heißt, man kann, natürlich habe ich den Begriff für meine Musik konzipiert, aber man kann Maximalismus auch in einem Werk wie Stockhausens oder wie Berius hören. Das heißt, eine Musik, die komplex ist, aber die sehr um die Wahrnehmung geht. Das heißt, eine Sorge, komplexe Musik, aber doch mit ganz wahrnehmbaren Elementen.
Also wie etwa, sagen wir auch, bei schwierigen Fugen von Bach.
Ja, Bach ist ein maximalistischer Komponist. Ja, ja,
ganz. Er wusste es nur nicht.
Ja.
Ich habe diesen Sprung zu Bach auch gemacht, weil es für Sie typisch ist, zu springen. Ja. Sie haben eigentlich in Ihren Werken manchmal unglaubliche Zeitsprünge drin. Sie springen von Empedokles zu Freud, von Aristoteles zu Blake, was immer. Ist das ein Teil dieser Maximalismo-Technik?
Ich glaube schon, weil das ist ein bisschen ein Transgress, worüber ich gesprochen habe. Das ist eine Art, die Geschichte wieder zu leben und zu erleben, aber mit bestimmten Synchronizitäten, das heißt mit Simultaneität von Konzepten, die neu gedacht werden.
Das ist ja eigentlich ahistorisch gedacht. Die korrekte Art, Geschichte zu denken, ist doch eher eine chronologische.
Ich glaube, das ist nicht ahistorisch. Ich glaube, das ist eine unentbehrliche Weise, die Geschichte wiederzudenken. Das heißt, es ist unmöglich, Bach zu hören, wie Bach hörte. Das ist unmöglich. Wir hören immer anders. Wenn Bach beispielsweise die Chance hätte, Glenn Gould am Klavier zu hören, das wäre für ihn fantastisch. Das
war, denken Sie?
Ich bin überzeugt. Weil das ist, nach Glenn Gould ist Bach anders. Und er würde sehr gern sein Werk sogar am Klavier hören, nicht? Am Instrument Klavier, das es nicht gab. Dann, ich glaube, das ist, die Geschichte ist in bestimmten Hinsicht traurig. Wenn man denkt, dass Schubert seine Symphonien nicht gehört haben, praktisch, oder dass Mahler die 9. Symphonie nicht erlebt hat, das ist eine traurige Geschichte. Wir können das als Gegenwart anders denken und das alles mehr oder weniger in synchronischen Fäden praktisch rekonstituieren und neu überdenken oder nachdenken.
Sie haben, um dieses Nachdenken zu fördern, in diesem Werk den Chor, einen 32-stimmigen Chor gewählt. Der kann natürlich mit Worten arbeiten und so können Sie diese historischen Texte auch jetzt in die Gegenwart befördern. Ja, Sie wollen ihn sogar in die Zukunft befördern. Sie haben hier eine Art Geschichtsmodell entwickelt zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft der Leidenschaft. Leidenschaft ist das große Thema dieses Chorwerks.
Ja, das stimmt. Retrato falado das Paixões heißt Phantombild der Leidenschaften. Das ist interessant, weil die Leidenschaft manchmal sehr positiv und manchmal sehr negativ, historisch nicht betrachtet worden sind. Ich bin in dieser Hinsicht sehr, sehr nah zum Werk von Monteverdi und von diesem Gefühl der Leidenschaft, die sehr musikalisch einfach auftaucht und die ganze Musik entzündet.
Sie haben Monteverdi zitiert in diesem Stück?
Ja. Es gibt eine Metamorphose von Monteverdi, die aus dem Laboratorio kommt. Retrato falado das Paixões ist eine Art Metamorphose von Laboratorio. Das heißt, es ist eine Wiederbelebung eines eigenen Werkes in einem ganz anderen Kontext.
Natürlich. Könnte man sagen, eine Relektüre?
Ja, die Relektüren sind für mich ganz wichtig. Sowohl musikalisch als auch literarisch oder philosophisch. Da relese ich immer, nicht?
Sie haben dieses Phänomen der Leidenschaft jetzt bezogen auf Monteverdi, aber Sie haben auch sich bezogen auf drei Kategorien, indem Sie sagen, es gibt Hauptleidenschaften und das sind, gemäß Ihrem Denken, die Angst in der Vergangenheit, die Lust in der Gegenwart und der Glaube oder die Hoffnung in der Zukunft. Wie kommen Sie zu so einer Ordnung? Ich denke, wir leben unsere Ängste, wir haben, in Zukunft werden Sie Ihre Ängste haben, die Leute hatten früher auch Hoffnungen. Wie kommen Sie dazu, so eine Ordnung herzustellen?
Das ist eine Frage der Prädominanz, glaube ich. Das ist nicht so, dass wir eine Hauptleidenschaft haben und die schließt alle andere aus. Im Gegenteil, die spielen mit. Aber es gibt eine Dominanz, eine Prädominanz einer Leidenschaft, meiner Meinung nach. Das habe ich mich gefragt und viel, viel gedacht. Das ist natürlich ein Komponist, der darüber denkt, nicht ein Philosoph. Aber mir ist klar, dass die Ängste sehr stark mit der Vergangenheit zu tun haben. Und in der Gegenwart haben wir die Lust als Hauptmotiv unseres Lebens. Und für die Zukunft ist die Hoffnung, im Sinne von Ernst Bloch, die Hoffnung der Utopie ganz wichtig. Und wenn wir die Utopie verlassen, haben wir keine Zukunft mehr, zumindest in unserem Kopf. Und das ist eine Dimension, die heutige Gesellschaft verliert, besonders die jüngeren Generationen, die keine Utopie haben. Die denken nicht revolutionär, die denken nicht, wie die Welt verändert wird. Und es gibt eine Feststellung, die sehr traurig ist, weil wir leben in einer Zeit, wo alles gegeben ist und keine innerliche Bewegung der Geiste verursacht.
Also wir haben eine globale Verfügbarkeit von Material, aber nicht die Perspektiven im Denken der Leute.
Genau, da ist das symbolische Motiv des Lebens ein bisschen verloren. Ich bin noch ein relativ junger Komponist, 50 Jahre alt, das heißt, ich bin nicht ein alter Komponist, aber ich gehöre zu einer Phase, wo wir sehr utopisch gedacht haben. Nicht? Meine Kindheit war in den 70er Jahren, nach den 60er Jahren, aber trotzdem sehr utopisch. Ich bemerke, dass diese Utopie ganz, ganz wichtig ist als neue Dimension.
Das heißt, Sie sind in diesem Sinn auch ein politisch bewusster Komponist.
Ich glaube schon. Und dann in dieser Hinsicht komme ich zu Ihrer Frage von vorher. Inwieweit nimmt meine Musik einen sozialen Platz auf oder nicht? Und ich glaube schon, natürlich. Wir denken politisch und wir denken sozial die ganze Zeit. Nur, um wirklich etwas Echtes zu erzeugen und zu produzieren und zu schaffen, müssen wir machen mit unserem Gehör und mit unserem Denken. Und da müssen wir ganz ehrlich sein gegenüber dem Zuhörer. Das ist ein bisschen demagogisch, eine Musik zu machen, die nur Sorge um das hat, wie die Musik wahrgenommen wird. Wir müssen die Musik wirklich schreiben, die wir hören möchten. Und das wird in ehrlicher Weise dann wahrgenommen von den anderen. Und das ist eine politische Haltung.
Und auch eine Hoffnung. Denn was Sie schreiben ist, ich kann es leider nicht anders formulieren, elitär.
Das ist insoweit elitär, wie das Wissen elitär ist in unserer Gesellschaft. Wenn Sie mich fragen, ob ich zufrieden bin mit der Situation, dann sage ich nicht. Ich bin nicht zufrieden und wollte das viel demokratischer erleben, die Situation meiner Musik und die Musik meiner Kollegen. Aber ich muss, das ist eine innere Notwendigkeit, ich muss weitermachen. Und mache ich weiter gerne, mit ganz viel Vergnügen. Das ist der Hauptpunkt meiner Musik. Ich liebe meine Musik, ich liebe die Komposition, die ich mache, sonst würde ich nie machen. Das ist eine persönliche Haltung und eine Ehrlichkeit. Und daraus kommt dann die Wahrheit meiner Musik.
Thank you. Alles Übel sei vergessen, eingedenk der Lust zu sein.
Ein Stück von Flo Meneses mit dem SWR-Vokalensemble Stuttgart und dem Experimentalstudio des SWR. Bei den Elektronikern war auch Flo Meneses dabei. Mit ihm hat Thomas Adank gesprochen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.